Vielleicht hast du dir auch schon mal geschworen oder zumindest vielleicht innerlich besiegelt, dass du an einen bestimmten Ort nie mehr zurückgehst. Vielleicht an eine Arbeitsstelle, wo du gemobbt worden bist oder sonst schlecht behandelt. Vielleicht eine schreckliche Familie, wo du Landdienst gemacht hast. Vielleicht sind es einfach auch Personen, wo du nicht mehr zurück willst, wo dich verletzt haben. Oder auch in einer Beziehung, zum Beispiel in einer Nähe, gibt es immer wieder mal einen Konflikt. Denn man geht auseinander aus dem Konflikt und geht nie mehr an den Konflikt zurück, weil man nämlich nicht möchte um Vergebung bitten. Es gibt auch Leute, die haben ihre Familie mit dem festen Ziel verloren, nie mehr zu diesen Leuten zurückzukehren. Wenn ich so an Gespräche zurückdenke, auch mit Leuten aus unserer Gemeinde, bin ich immer wieder erstaunt, wie viele so Situationen es gibt. Die Redewendung, das Tischtuch ist zerschnitten, sagt etwas von dem festen Entschluss aus. Im 1. Mose 16 steht die Geschichte von der Hagar. Die Hagar war eine Frau in einer ausweglosen Situation. Sarai ist die Frau vom Patriarch Abraham. Die ist einfach nicht schwanger geworden, obwohl Gott ihr ein Kind verheißen hat. Sie hat gewartet und gewartet. Aber irgendwann ist der Geduldsfaden gerissen und sie hat die Sache selber in die Hand genommen. Sie hat es gemacht, wie viele von uns ja auch immer wieder, dass sie den Eindruck hat, dass sie eine bessere Idee hat, wie Gott zu seinem Ziel kommen kann. Da sagte Sarai zu Abraham: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. In gut betuchten Kreisen ist das normal gewesen. Die Herrin hat eine von ihren Sklavinnen ihrem Mann ins Bett geschickt. Die ist schwanger geworden und das Kind, das sie dann ausgetragen hat, war das Kind der Herrin. Die Hagar hat sich zur Verfügung gestellt, um mit dem Abraham zu schlafen. Und sie ist tatsächlich schwanger geworden. Und so zur Leihmutter von Sarai und dem Abraham. Wer von saftigen Skandal fasziniert ist, muss nur in die Bibel schauen. Das, was jetzt nämlich abgelaufen ist, könnte unter dem Titel Zickenalarm im Hause Abrahams stattfinden. Es hat gewaltig gemenschelt in den Zelt vom Patriarch Abraham. Die Hagar war vermutlich eine Beute aus Ägypten von einem unrühmlichen Abstecher, den Abraham nach Ägypten gemacht hat, im 1. Mose 12. Sie war die Aussenseiterin. Jetzt steht aber im Vers 1. Mose 16, 4b, als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Mit der Schwangerschaft hat sie ein Ass aus dem Ärmel gezaubert. Sie hat plötzlich eine Trumpfkarte in der Hand gehabt. Aber es sieht so aus, dass die Herrin die drohende Konkurrenz nicht geduldet hat. Die beiden Frauen sind restlos überfordert miteinander. Man kann sich gerade vorstellen, wie die Fetzen geflogen sind. Vielleicht auch mal ein Walholz durch die Küche. Oder die Sticheleien, die stattgefunden haben. Wie wo der Bauch von der Hagar gewachsen ist, sie verächtlich auf die Sarai runtergeschaut hat und gesagt hat, ich habe was, was du nicht hast. Vers 5 und 6 heisst es, denn da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Dabei war er ja nur einverstanden. Er hat sich ja nicht wirklich gut verhalten, der Abraham. So ein bisschen wie der Adam, das Schweigen der Männer. Er hat es still über sich ergehen lassen. Aber jetzt kommt der Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete ihr, sie ist deine Sklavin. Mach mit dir, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit dir umsprang, lief Hagar fort. Der Hagar brennt die Sicherung durch und sie ergreift die Flucht. Die Situation ist überaus kritisch, weil sie nimmt natürlich auch ihr Kind mit, das ja gar nicht ihr gehört, sondern Abraham und Sarai. In der Bibel steht, dass Hagar eine Tagesreise in die Wüste gereist ist. Und eine Frau, die eine Tagesreise in die Wüste macht, hat nicht vor, zurückzukehren. Ist auch nicht empfehlenswert. Weil es könnte sein, dass ihr Todesurteil wartet. Weil sie hat nicht nur die Arbeit verweigert, sondern sie hat sogar noch das Kind von ihrer Herrin und ihrem Herr mit in den Abgrund genommen. Mit einem hat aber Hagar nicht gerechnet. Nämlich, dass Gott auch die Finger in dem bitteren Konflikt drin hat. Die Zärtlichkeit, wie Gott ihr begegnet, ist tief bewegend. Kein geringerer als der Gott vom Abraham hat sie am tiefsten Punkt von ihrem Leben erreicht. Vers 7. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Gott liebt es, Menschen in einer Wüste zu begegnen. Wir lesen das in der ganzen Bibel immer wieder. Auch für uns ist das ganz wichtig. Wenn wir Gott begegnen müssen, brauchen wir Wüstenzeiten. Wir brauchen Zeiten in unserem Leben, in unserem Alltag, wo wir uns zurückziehen von der Ablenkung und vom Lärm. Und wir Gott die Möglichkeit geben, uns zu begegnen und tief an unserem Charakter zu arbeiten. Es ist wichtig, dass wir in unserem Alltag immer wieder Rückzugszeiten haben, wo wir Gott begegnen. Der Engel stellt Hagar im Auftrag von Gott zwei Fragen. Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Gott stellt immer wieder ganz einfache Fragen. Wo bist du, Adam? Wo ist dein Bruder, Kain? Was willst du, dass ich dir tue? Was machst du da, Elia? Gott stellt Fragen. Nicht, weil er Informationen braucht, sondern weil wir Informationen über uns brauchen. Die erste Frage beantwortet Hagar gerade selber. Sie sagt, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Interessant ist, finde ich, was sie nicht sagt. In dieser Situation wäre mir vermutlich der Kragen geplatzt und ich hätte gesagt, die blöde Kuh. Zuerst schickt sie mich ins Bett mit ihrem Mann und dann das undankbare Wesen jagt mich fort in die Wüste. Aber nichts von all dem. Sie steht dazu, dass sie auf der Flucht ist von ihrer Herrin, der Sarai. Das ist alles, was sie sagt. Keine Anklage, keine Unterstellung, kein Drang, ihre Seite von der Geschichte darzustellen. Keine Opferrolle. Wie schnell sage ich doch, dass Dummchen schuld sind oder andere Menschen schuld sind, dass ich an dem Punkt bin, wo ich bin. Wenn Menschen in eine Opferrolle hineinschlüpfen, hat das oft mit ihrem Egoismus zu tun, mit einem überhöhten Egoismus. Man hat Angst, das könnte einem ein Stein aus der Krone fallen. Man möchte gerne bemitleidet werden und möchte sich irgendwo etwas schaffen, wo einem selber rechtfertigt, dass man keinen Schritt tun muss. Aber eigentlich ist es nur unser Ego. Hagar hat sich selber nicht bemitleidet. Auch Gott bemitleidet sie nicht. Die zweite Frage beantwortet Gott. Und zwar sagt er zu der Hagar, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Gang zurück zu deiner Herrin und demütige dich. Ich finde, das ist absolut eine krasse Aufforderung, die Gott der Hagar stellt. Die arme Hagar, zurück in das emotionale Trümmerfeld, zu der drohenden Strafe. Wird es nicht an der Sarai liegen, sich zu demütigen und um Entschuldigung zu bitten? Es wird auch keine Rücksicht genommen auf die Gefühle der Hagar, sondern einfach gesagt, sie sollen das tun, was richtig ist. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in so Momenten. Ich habe nie das Gefühl, es fühlt sich nie gut an, zum zurückzugehen in eine Situation, um meiner Frau um Vergebung zu bitten. Aber es ist richtig. Und ich glaube, dass wir das lernen müssen. Nicht auf unsere Gefühle hören in so Momenten, sondern das tun, was richtig ist. Gefühle kommen dann schon wieder. Was Gott da der Hagar zumutet, ist nichts von Feigling. Wie hat sie das bloß verkraftet? Die Antwort steckt im Namen, wo sie dem Gott gibt. Elroi, der Gott, wo mich sieht. Sie hat Gott in die Augen geschaut. Zurückgehen in das emotionale Trümmerfeld, ohne die Begegnung mit Gott, das wäre eine Zumutung. Aber wer Ansehen und Kraft bekommen hat, Gott hat sie angesehen, hat ihr Ansehen verliehen, der kann sich demütigen und in unzumutbare Umstände zurückkehren und kann sich diesen Umständen stellen. Elroi, er hat mich gesehen und ich habe ihn gesehen. Das hat die gesamte Situation völlig verwandelt. Auch wir sind zu solchen Begegnungen eingeladen. Ein paar tausend Jahre nach der Hagar hat sich Elroi ein Gesicht bekommen. Und zwar in der Person von Jesus Christus. Jesus Christus ist Mensch geworden. Unwiderstehlich. In seiner Gnade, bedingungslos, in seiner Liebe. Das ist das, was wir brauchen. Und bereits in der Geschichte von der Hagar fällt wie ein Schatten schon von dem Kommen von Jesus in die Geschichte hinein. Gott hat ganz genau gewusst, was die Hagar braucht. Das Problem von der Hagar war nicht das schlechte Verhalten von der Sarai, sondern die Trennung von Gott. Das Gefühl vom Unbeachtetsein. Das Gefühl vom Verwaistsein, das Gefühl von dem Schicksal ausgeliefert sein. In der Wüste hat Hagar die grosse Entdeckung gemacht, die auch wir machen können. Es gibt jemanden, der mich beachtet. Und diese Person hat mehr Sehnsucht nach mir, als ich nach ihr habe. Elroi hat mich gesehen. Hat mir ein Ansehen gegeben. Ich kann mich darum demütigen. Oder dort, wo mein Ego möchte einen Platz einnehmen, ist Demut genau das Gegenmittel dazu. Und weil Gott mir Ansehen gibt, kann ich mich demütigen. Ich kann am Leben ins Gesicht schauen. Ich kann zurückgehen zu dem Ort, wo ich verletzt worden bin, wo ich vielleicht missbraucht worden bin. Wo Menschen an mir schuldig geworden sind und ich an anderen Menschen schuldig geworden bin. Situationen, die mich überfordern. Wer an Gottes Brunnen vom lebendigen Wasser getrunken hat und am Kreuz Jesus gesehen hat, muss nicht mehr nach sich selber schauen. Der kommt in eine heilige Gelassenheit. Es ist nämlich ein hartes Geschäft, wenn ich immer mal schaue, dass ich auf meine Kosten komme. Wenn ich immer mal schaue, dass ich gut dastehe. Wenn wir aber Gott als Elroi in unserem Leben entdeckt, können wir verzichten. Das ist die lebensverändernde Kraft vom Evangelium. Wer Ansehen hat, muss nicht mehr nach sich selber schauen. Mit dem Ansehen von Gott können wir uns demütigen und um Vergebung bitten. Auch wenn wir der Ansicht sind, dass der andere mindestens so schuldig ist wie wir. Das gibt uns Freiheit zum Zurückgehen an unseren Arbeitsplatz, wo wir gesagt haben, nie mehr. Das gibt uns Kraft zum Zurückgehen zu Personen, die wir jahrelang geschnitten haben. Es gibt uns Kraft zum Zurückgehen an Situationen in unseren Beziehungen, die noch nicht geklärt sind, wo wir um Vergebung bitten können. Und es ist bitter nötig, das ist Kerngeschäft von uns Christen. Und es tut mir weh, wenn ich sehe, wie viel das mir da frevelt. Und das nicht ernst nehmen. Bei der Begegnung, die Hagar mit Gott hatte, kommt Hagar auch eine Verheißung über. Und zwar steht im 1. Mose 16, Vers 10 und 11, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Der Ismael ist auf die Welt gekommen und hat später eine Ägypterin geheiratet. Und weil er der Sohn von Abraham war, ist auf ihm ein Volk abgestammt. Über das heisst es, dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Eines der heissesten Themen in Europa ist in der heutigen Zeit der Islam. Ich möchte das auch nicht verharmlosen oder ich möchte auch nicht Gefahren, die vom Islam ausgehen, genau in Form von Terrorismus, auch nicht kleinreden. Aber wenn es stimmt, dass der Islam auf die Hagar, auf den Ismael und auf den Abraham zurückgehen, dann ist die unterste Wurzel von ihrer Existenz ist Angst vor Ablehnung. Angst vor Ablehnung. Und der Abraham hat sich wirklich schlecht verhalten gegenüber dem Ismael. Er war passiv, hat ihn schlecht behandelt, hat ihn später in die Wüste geschickt. In den islamischen Ländern gibt es so eine starke Mentalität von deren Angst, dass der Westen sie fertig machen möchte. Und es ist doch irgendwie paradox. Der Westen hat Angst vor dem Islam und der Islam hat Angst vor dem Westen. Das Einzige, was der Mensch erreicht, heilt und verändern kann, ist Liebe und Annahme. Der Islam kennt keinen Vatergott. Im Bekenntnis vom Islam, wo jeden Tag mehrmals betet wird, heisst es, dass Allah der einzige Gott ist und dass er nicht zeugt und auch nicht gezeugt worden ist. Jesus Christus macht ein anderes Bekenntnis. Er sagt, es gibt einen Vater. Es gibt einen Vater. Und der Vater ist bedingungslos in seiner Liebe. Grenzenlos in seiner Gnade und er gibt uns Ansehen. Genau das braucht ein Mensch, damit er zurückkehren kann und sich demütigen kann. Wenn das ganz viele Menschen machen, zurückgehen und sich demütigen, dann entsteht eine Pandemie, eine positive Pandemie, eine Kettenreaktion. Eine Tat löst nächste Taten aus und wieder eine Tat. Und es gibt eine positive Kettenreaktion, die nicht nur unser Leben verändert, sondern die ganze Welt verändert. Aber es fängt bei mir an. Und ich lade dich von ganzem Herzen dazu ein, von der Hagar zu lernen. Und aus dieser Begegnung raus mit dem Gott in der Wüste, wo er uns Ansehen gibt, zurückzugehen und sich zu demütigen. Es ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott von der Beziehung bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der uns Ansehen gibt, der uns grenzenlose Liebe schenkt, bedingungslose Gnade. Danke, Herr, das ist der Schlüssel zur Heilung und zur Veränderung. Und danke, Herr, dass du uns jeden Einzelnen, der jetzt zulässt, auch möchtest herausfordern, in seinem Leben an die Orte zurückzugehen, wo du ihn rufst. Danke vielmals, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist dein Werk tust an uns und individuell uns herausfordern tust. Danke dir von Herzen dafür. Amen. Es folgt jetzt ein Lied, ein Anbetungslied, das man mitsingen kann. Aber ich möchte dir auch noch eine Frage mitgeben in das Lied, beim Lesen des Lied. An welchen Ort solltest du zurückgehen? Oder zu welcher Person solltest du zurückgehen und dich demütigen? Anschliessend an das Lied hören wir ein spannendes Gespräch mit Rahel Glor über einen Einsatz, den sie gemacht hat in Afrika.